Vielen Dank euch. Ich wünsche euch allen, wen es noch nicht gewünscht habe, zuerst von Herzen ein gesundes, gesegnetes und gutes Jahr 2020. Und ja, dass ihr einfach erleben dürft, wie Gott euch durch dieses Jahr auch leitet. Wir haben die Jahreslosung für dieses Jahr schon gehört. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich weiß nicht, ob ihr euch Gedanken darüber gemacht habt, als ihr diesen Vers das erste Mal gehört habt oder was ihr gedacht habt. Mein erster Gedanke war, das ist eine schöne Jahreslosung, weil so viel Ehrlichkeit drin steckt und auch, weil sie doch unsere Lebenswirklichkeit widerspiegelt. In unserem Glaubensleben ist es ja doch so, dass wir oft in der Spannung stehen zwischen Glauben und Unglauben, zwischen Vertrauen und Zweifel. Und auch wenn wir schon länger mit Jesus unterwegs sind, so wird unser Glaube und auch seine Kraft an Gott immer wieder neu herausgefordert. Und Jörg, vielen Dank dir. Du hast uns ja da schon richtig gut in diese Spannung auch mit hineingenommen. Auf der einen Seite stehen uns wirklich ja tolle Möglichkeiten zur Verfügung und offen. Und andererseits sehen wir dann doch nur unseren menschlichen Horizont. Und was darüber hinausgeht, über unser Denken, das erscheint für uns oft fast wegen wirklichkeitsfremd. Und dann kommen wir doch immer wieder in solche Situationen, in denen wir merken, wie wenig wir tatsächlich in der Hand haben. Ich will mit euch jetzt den Text lesen, in dem wir die Jahreslosung finden. Und ich werde mich in der Predigt auch dem ganzen Text widmen, weil es mir wichtig ist, eben nicht nur einen einzelnen Vers zu betrachten, sondern auch das, was drumherum steht. Wir lesen das in Markus 9, 14 bis 29. Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrten, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Einer aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Ein Einschub hier, der mir wichtig ist. Hier handelt es sich nicht um eine Krankheit wie zum Beispiel Epilepsie, auch wenn vielleicht die Symptome ähnlich sind, sondern es geht hier wirklich um einen Besessenen. Also eine Schlussfolgerung, da auf die Symptome auf einen Geist oder bösen Geist zurückzuführen, das wäre komplett falsch. Einschub Ende. Ich lese weiter. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen, und sie konnten es nicht. Er antwortete ihnen und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her. Und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist's, dass ihm das widerfährt? Er sprach von Kind auf und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus sprach zu ihm, du sagst, wenn du etwas kannst. Alle Dinge sind dem möglich, dem der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus. Und er lag da wie tot, so dass alle sagten, er ist tot. Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Und als er ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren, als nur durch Beten. Ich habe die Predigt in 4 kurze Punkte aufgeteilt. Der erste Punkt, die Ohnmacht bzw. der Unglaube der Jünger. Der zweite, der Glaube des Vaters. Der dritte Punkt, die Vollmacht Jesu. Und der vierte Punkt, der Glaube wächst. Der erste Punkt, die Ohnmacht bzw. der Unglaube der Jünger. Die Jünger sehen in dieser Situation mal wieder richtig blöd aus. Da kommt dieser leidgeplagte Vater zu ihnen und bittet um Hilfe. Er steht nicht da, aber aus dem Zusammenhang ergibt sich für mich, dass die Jünger überzeugt waren, auch hier helfen zu können. Dämonenaustreibung, das haben sie ja schon erfolgreich praktiziert. Das lesen wir ein paar Kapitel vorher. Vielleicht haben sie auch so Sprüche rausgehauen wie, Dämonenaustreibung ist unser Spezialgebiet. Gut, dass du zu uns gekommen bist, wir können dir helfen. Aber dann kam die große Enttäuschung. Bevor wir aber jetzt anfangen, auf die Jünger loszuschimpfen, denke ich, sollten wir erstmal selbstkritisch fragen, ob wir uns nicht manchmal ähnlich verhalten. Vielleicht denken wir an besondere Glaubenserfahrungen aus der Vergangenheit und meinen, deshalb anderen helfen zu können. Oder wir zitieren unreflektiert irgendwelche Bibelverse und erteilen fromme Ratschläge, ohne uns der Not des Gegenüber uns anzunehmen und ohne unseren Blick auf Jesus zu richten. Wenn wir denken, wir können Menschen helfen, wird das ähnlich enden wie in dieser Geschichte. Die Hilfe der Jünger war letztendlich wertlos. Der Sohn wurde nicht befreit und gleichzeitig wurden Zweifel beim Vater des Sohnes gesät. Und genauso wird auch unsere Hilfe wertlos sein. Und vielleicht auch Unglauben bei den Menschen in unserer Umgebung fördern, wenn unsere Hilfe nicht auf den hinweist, der wirklich helfen kann, nämlich Jesus. Nach der großen Blamage fragen die Jünger Jesus ja dann, warum das mit der Dämonenaustreibung bei ihnen nicht geklappt hat. Die Antwort ist kurz, aber klar. Diese Art kann durch nichts ausfahren, als nur durch Beten. In manchen Übersetzungen steht hier noch der Zusatz dabei, und Fasten. Und da geht es nicht darum, eine besondere Methode anzuwenden, sondern Jesus macht deutlich, nur in der Abhängigkeit zu mir liegt eure Kraft und Autorität, anderen zu helfen. Nur in der Abhängigkeit zu mir liegt eure Kraft und Autorität, anderen zu helfen. Ich will noch auf eine Kleinigkeit hinweisen. Jesus sagt ja zu dem Vater, dem Glaubenden ist alles möglich. Ich bin persönlich überzeugt, dass die Jünger viel Glauben hatten. Sonst hätten sie wohl kaum versucht, den bösen Geist auszutreiben. Doch sie glaubten, an sich selbst oder vielleicht auch an ihre Erfahrung oder vielleicht auch an eine bestimmte Methode. Ich will das deutlich sagen, es geht bei Jesus nicht darum, einfach nur Glauben zu haben. Jesus will, dass wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Ein Glaube, der nicht Jesus im Blickpunkt hat, ist genauso Unglaube. Deshalb sagt Jesus zu seinen Jüngern, o ungläubiges Geschlecht. Wir als Jünger Jesu haben den Auftrag, den notleidenden und bedürftigen Menschen zu helfen, die Gott uns über den Weg schickt. Und die Not der Menschen kann ja ganz unterschiedlich ausschauen. Manchmal ist es Arbeitslosigkeit oder vielleicht auch das Alleinsein oder es sind Eheprobleme, Schwierigkeiten mit den Kindern, manchmal eine Krankheit, Angstzustände und so weiter. Aber um Menschen wirklich helfen zu können, muss unsere persönliche Ausrichtung auf Jesus passen. Sonst laufen wir Gefahr, dass wir Menschen nur frustrieren und dass ihr Unglaube auch gefördert wird. Die Frage, die wir uns stellen können, wo vertraue ich mehr mir selbst, meiner Erfahrung oder vielleicht auch meiner Begabung, als Jesus, von dem ich abhängig bin? Vielleicht sitzt du jetzt hier und hast auch so manche negative Erfahrungen mit Christen gemacht. Dann kannst du dich vielleicht ganz gut mit dem Vater des Kindes identifizieren. Und um den geht es auch im nächsten Punkt. Der Unglaube bzw. der Glaube des Vaters. Ich muss ganz ehrlich sagen, je mehr ich mich mit dem Text beschäftigt habe, desto mehr hat mich dieser Vater beeindruckt. Man könnte ja diese Begebenheit ganz oberflächlich und distanziert analysieren. Aber ich glaube, dann würden wir dieser Situation von diesem Vater nicht gerecht werden. Und ich will euch einladen, dass wir uns mal versuchen, in diese Situation hineinzuversetzen. Von Kindheit an ist sein Sohn von einem bösen Geist besessen. Über lange Zeit hat er das aushalten und ertragen müssen. Das ist eine richtig schwere Last, mit der er leben muss. Vielleicht sind da Nachbarn da, die Mitleid haben mit ihm. Aber vielleicht auch solche, die über ihn und seinen Sohn reden und abfällige Worte benutzen. Sowas trifft immer mitten ins Herz. Immer und immer wieder wird sein Kind von einem bösen Geist ins Feuer oder ins Wasser geworfen und stirbt beinahe daran. Er hat große Sorge um das Leben seines Sohnes und weiß nie, wann wohl die nächste Attacke auf ihn wartet. Er muss immer damit rechnen. Dazu kommt noch die tägliche Pflege. Immer wieder muss er ihn aufrichten und gesund pflegen. Und das ohne wirkliche Aufsicht auf Besserung. Ich denke, man hätte den Vater verstehen können, wenn er gesagt hätte, Gott, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Doch er wählte einen anderen Weg. Und das ist das Nächste, was mich bei diesem Vater echt fasziniert. Er machte sich auf, um Jesus zu suchen. Und erst einmal hat er nur die Jünger angetroffen. Und die haben ihn böse enttäuscht. Die konnten seinen Sohn nicht von dem bösen Geist befreien. Aber trotz dieser Enttäuschung bleibt er dran und lässt sich auf die direkte Begegnung mit Jesus ein. Und das ist das Nächste, was ich richtig stark finde. Er wird ganz ehrlich vor Jesus. Er klagt ihm sein Leid und beschreibt ihm seine Situation, wie es ihm damit geht. Der Vater bittet um Erbarmen. Und dort, wo wir im Deutschen dieses Wort Erbarmen lesen, steht im Griechischen ein ganz interessantes Wort. Schwer auszusprechen, ich probiere es mal. Splachnitzomai. Das bedeutet wörtlich übersetzt, die Eingeweide umgedreht bekommen. Dieser Vater sagt zu Jesus, lass dir von meiner Situation deine Eingeweide umdrehen. Lass dir von meiner Situation deine Eingeweide umdrehen. Der Vater wird aber nicht nur ehrlich über seine Situation, sondern er wird auch ehrlich in Bezug auf seinen Glauben. Und das finde ich auch wieder faszinierend. Er heuchelt Jesus nichts vor. Er versteckt seine Zweifel nicht. Er sagt in Vers 22, ganz ehrlich, wenn du etwas kannst. Und in Vers 24 sagt er dann auch ganz ehrlich, bekennt er dann auch ganz ehrlich seinen Unglauben. Unsere Jahreslosung. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich finde das auch deshalb so stark, dass dieser Mann ehrlich seinen fehlenden Glauben bekennt, weil Jesus kurz vorher noch den Unglauben seiner Jünger tadelt. Dass der Mann aber trotzdem so ehrlich ist, zeigt, dass sich in der Begegnung mit Jesus schon ein gewisses Vertrauen entwickelt hat. Er wendet sich mit seinem fehlenden Glauben an Jesus. Und dieses Wort Hilf, das wir in der Jahreslosung lesen, ist auch wieder so ein interessantes griechisches Wort. Es ist außerbiblisch ein Fachbegriff für die Behandlung durch einen Arzt. Ich denke, wir können von diesem Vater viel lernen. Das Erste, es lohnt sich nicht aufzugeben. Das Zweite, wir dürfen in jeder kleinen und großen Notsituation Jesus aufsuchen. Das Dritte, wir sollen und dürfen ganz ehrlich gegenüber Jesus werden und ihn um herzliches Erbarmen bitten. Und das Vierte, auch mit unseren Zweifeln und fehlenden Glauben sind wir bei dem Arzt des Glaubens an der richtigen Adresse. Ich will uns von Herzen Mut machen, dass wir trotz aller schwerer Lebensumstände, wo es menschlich gesehen verständlich wäre, Gott den Rücken zu kehren, dass wir trotz aller Enttäuschung, die wir vielleicht auch durch Christen erlebt haben, dass wir trotz allen Unglaubens, der da ist und den ich auch nicht kleinreden will, dass wir trotz all dieser Dinge uns auf den Weg machen und uns Jesus zu suchen. Das Dritte, die Vollmacht Jesu. Jesus wirkt in dieser Erzählung absolut souverän. Und gleichzeitig ist er nicht abgehoben. Er lässt sich von der Not ergreifen. Ich habe schon von diesem Wort Splachnitzomai gesprochen. Dieses Wort, was eben in unseren Bibeln mit Erbarmen oder herzliches, tiefes Mitgefühl haben übersetzt wird. Das wird im Neuen Testament immer in Bezug auf Gott oder Jesus gebraucht. Jesus ist keiner, der distanziert Menschen hilft. Er sucht immer die persönliche Beziehung zu denen, die bei ihm Hilfe suchen. Und er identifiziert sich auch mit ihrem Leid. Und das so sehr, dass ihm sogar die Eingeweide umgedreht werden. Aber Jesus ist eben nicht nur der Seelsorger, er ist auch der Arzt, der wirklich helfen kann. Und deshalb lässt er in dieser Situation den besessenen Jungen zu sich bringen. Bringt ihn zu mir, sagt er in Vers 19. Und dort, wo ein Mensch in die Gegenwart Gottes gebracht wird, kann ihm wirklich geholfen werden. Und ich sage das ganz bewusst dazu. Es kann gut sein, dass wir diese Hilfe nicht immer verstehen. Und dass Jesus nicht immer so hilft, wie wir uns das wünschen. Vielleicht bleibt eine Krankheit bestehen. Aber wir dürfen erleben, wie Jesus uns durchträgt. Vielleicht muss ich weiterhin mit dem schwierigen Kollegen zusammenarbeiten. Aber Jesus formt dadurch meinen Charakter. Vielleicht muss ich immer noch mit dem Single-Dasein zurechtkommen. Aber ich darf erleben, wie Jesus mein Glaube, mein Leben erfüllt. Doch ein anderes Mal dürfen wir auch ganz greifbare Gebetserhörungen erleben. Ich denke, da können auch manche was davon berichten. Da beten wir für eine Krankheit und der entsprechende Mensch wird gesund. In jedem Fall gilt, Jesus ist der, der helfen will und auch der, der helfen kann. Was Jesus aber noch viel wichtiger ist, ist unsere ewige Errettung. Jesus, er will uns bei sich haben und das über den Tod hinaus. Jesus sagt mal, denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, aber sein Leben einzubüßen? Und mit Leben einbüßen meint er, das ewige Leben einzubüßen. Mich bewegen diese Lebensgeschichten am meisten, wo Menschen trotz ihres Glaubens und viele auch gerade wegen ihres Glaubens viel Leid durchmachen müssen. Aber dennoch strahlen sie eine Freude aus, die viele gesunde und wohlhabende Menschen nicht ausstrahlen. Und wenn man sie dann fragt, woher sie diese Freude haben, dann geben viele dieser Menschen zur Antwort, ja, weil ich das wahre Leben in Jesus gefunden habe. Das Endergebnis dieser Geschichte, das finde ich auch wieder bemerkenswert. Und es zeigt auch, wie stark oder wie sehr Jesus wirklich Vollmacht hat. Der Sohn wird frei von dem bösen Geist. Er kann in ein ganz anderes, neues Leben durchstarten. Auch der Vater erfährt Hilfe bezüglich seines Unglaubens. Und sogar die Jünger, für die war die Begebenheit eine ganz wichtige Lektion. Sie haben erfahren, ohne die Verbindung zu Jesus können sie nichts tun. Und die Geschichte geht auch heute weiter. Jesus wird auch unsere Schwierigkeiten zu einem guten Ende bringen. Auch wenn wir es vielleicht erst in der Ewigkeit erfahren werden. Deshalb meine Frage, wohin gehe ich mit meiner Not? Oder mit meinem Unglauben? Das ist die Frage, was er Jörg vorhin auch schon gestellt hat, vertraue ich mich Menschen an oder gehe ich zu dem Arzt, der mir auch eine ewige Perspektive geben kann? Der letzte Punkt, der Glaube wächst. Im Paralleltext in Matthäus 17 wünscht sich Jesus von uns einen Glauben, wie ein Senfkorn. Ein Senfkorn, das ist anfangs klein, aber es ist auf Wachstum hin ausgelegt. Wenn es in die Erde eingepflanzt und gepflanzt wird, wächst es zu einem mächtigen Baum heran. Jesus sagt es mal in Lukas 13, Vers 19. Das Reich Gottes gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und in seinen Garten warf. Und es wuchs und wurde zu einem großen Baum und die Vögel des Himmels nisteten in ihren Zweigen, in seinen Zweigen. So wie das Senfkorn auf Wachstum hin angelegt ist, so ist auch unser Glaube auf Wachstum angelegt. Unser Glaube wird deshalb nie fertig werden oder in sich selbst komplett sein. Und dieses Gebet, diese Jahreslosung, ich glaube, hilf meinen Unglauben, das wird uns unser ganzes Leben hindurch begleiten. Weil unser Glaube nur in der Abhängigkeit zu Jesus wachsen wird. Jesus ist der, der unseren Glauben Nahrung gibt und auch der, der unseren Glauben Wachstum schenkt. Gleichzeitig darf aber ein fehlender Glaube nie zu einer Untätigkeit führen. So nach dem Motto, ich sitze auf dem Sofa und sage, hilf meinem Unglauben, bin aber nicht bereit, Schritte zu gehen. Das wäre dann derart Unglaube, der Jesus nicht mehr sucht und dann auch dem dann auch nicht mehr geholfen werden kann. Der Vater aus unserer Geschichte war nicht untätig. Trotz seiner Zweifel suchte er die Gegenwart von Jesus und durfte erfahren, wie sein unvollkommener Glaube belohnt wird und gleichzeitig gefestigt wurde. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Die Jahreslosung, ich finde, sie macht uns Mut, froh und frei zu Jesus zu kommen, der dem gerne gibt, der weiß, dass er bedürftig ist. Die Jahreslosung macht uns Mut, froh und frei zu Jesus zu kommen, der dem gerne gibt, der weiß, dass er bedürftig ist. Amen. Ich bete. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du einer bist, der um unsere Not weiß und der auch nicht irgendwie distanziert dasteht, sondern dem das nahe geht, wenn wir in schweren Situationen sind, wenn wir Leid zu tragen haben. Jesus, und ich bitte dich da auch nochmal gerade um die Familie Danner und auch um die Familie Hasselt und die Frau Wachtler. Jesus, dass du ihr ganz nahe bist und ihnen ganz nahe bist, dass sie das jetzt auch erleben dürfen. Jesus, aber ich danke dir auch, dass wir unseren Unglauben dir ehrlich bekennen dürfen und dass wir da bei dem richtigen Arzt sind. Danke, Jesus, dass du uns nicht enttäuscht wegschickst, sondern dass du uns liebevoll auch in deine Arme schließt und dass wir bei dir erleben dürfen, wie du uns dann auch wieder aufrichtest und auch Glauben schenkst. Ich möchte dich für dieses Jahr jetzt bitten, dass wir auch ganz bewusst mit dir an der Seite durch dieses Jahr gehen und uns immer bewusst sind, dass wir diese Abhängigkeit zu dir ganz unbedingt brauchen. Jesus, und ich danke dir auch, dass du uns dieses Gebet gegeben hast, wo wir alles hineinlegen dürfen, was uns so bewegt. Deshalb beten wir jetzt auch gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.